weise das Wort Gottes zusammen lesen und betrachten, möchte ich doch ganz kurz einen Bericht geben von dem, was ich durch die Gnade des Herrn auch in der Ostzone erleben konnte. Das, was ich dort erlebt habe, hinter dem eisernen Vorhang, hat in vielem Identität mit dem, was wir hier haben. Und zwar, dass wir auf der einen Seite eine machtmäßige Zunahme besitzen hinsichtlich des Feindes in allem Wirken des Bösen, auf der anderen Seite auch eine Zunahme der Macht des Lichts, dass Gott Gnade darreicht und seine Kinder zubereitet und wir immer wieder da und dort Einzelne hinzuzut zu der Schar derer, die errettet und erlöst sind. Ich möchte heute Abend nur einen Punkt erwähnen, und zwar einen einzigen Punkt aus dem, was ich dort erleben durfte. Und zwar ist es so wesenhaft, dass ich meine, ich sollte es hier sagen. Ich habe dort zwei leibliche Brüder, die verheiratet sind. Beide Brüder dienen dort am Wort. Ich war untergebracht bei meinem Bruder Paul, er hat drei Kinder. Der Älteste ist 22 Jahre, er dient am Wort. Die Gemeinden laden ihn ein, er hat ein gutes Wort. Einfach deshalb, weil er, obgleich er selbst Mathematik studiert, ist er in jeder freien Minute, auch in Nachtstunden, bemüht, das Wort Gottes in sich einzuatmen. Ist notwendig, hatte sehr feine Gespräche mit ihm. Die zweite heißt Dorothea und ist da oben bei Schwerin und lernt Kinderkrankenschwester. Sie war da und machte einen etwas zerknickten Eindruck und ich hörte nun von meiner Schwägerin, dass es um sie nicht gut bestellt sei. Ich wurde dann auch gefragt um die einzelnen Dinge und man sagte mir, dass in der letzten Zeit dort in dieser Gegend auch sehr viel von der sogenannten Zungengabe Platz mache, um sich greife. Nun, ich habe dort einige Dinge sagen können, die wir in der Seelsorge selbst erlebten. Es ist so eine Angelegenheit, dass wir hinsichtlich dieser Dinge auf der einen Seite gehalten sind, den Geist Gottes nicht zu dämpfen, auf der anderen Seite sind wir gehalten, nun auch wirklich dem Feind nicht Raum zu geben, und oft liegen wir in Situationen, in denen wir nicht recht wissen, wie sollen wir es tun. In dieser Situation sind auch dort die Geschwister. Als ich etliches aus der Seelsorge der vergangenen Jahre dort erzählen konnte und die Dorothea dabei war, da sprach sie mich nach etwa einer halben Stunde an, ob sie mich mal sprechen könnte. Ich bejahte und wir gingen in ein anderes Zimmer und dort fing sie an zu weinen. Und ich sag, was ist denn? Nun, sie schüttete mir ihr Herz aus. Um die Einzelheiten geht es hier nicht, weil es auch dann in die Seelsorge gehört, aber sie hat mir freigestellt, über diesen spezifischen Punkt zu sprechen. Und ich möchte das hier tun. Sie war eingeladen mit anderen in Heiligen Grabe. Das ist da oben irgendwo hinterm Harz. Und dort wurden sie aufgerufen und sollten Zeugnis geben. Und sie trat vor und bezeugte, dass Jesus Christus in ihr Herz gekommen war und dass Jesus sie glücklich gemacht habe und dass sie Frieden mit Gott besitze. Und nach dieser Stunde kam eine Schwester in Christo auf sie zu und sagte, sie müsste sie mal sprechen. Ich möchte vorausschicken, dass diese Schwester meine Nichte das erste Mal gesehen hat, denn sie kamen von außerhalb dorthin gefahren. Sie gingen in ein Zimmer und dort erklärte diese Schwester ihr, das würde nicht stimmen, dass Jesu ihr Herz glücklich gemacht habe und sie glaube nicht, dass sie Frieden mit Gott habe. Da war sie als junges Menschenkind völlig danieder, das ist klar. Sie sagt, was sie denn meine damit. Ja, sie müsste noch eine Handauflegung haben, dass sie die Fülle des Heiligen Geistes hätte. Und sie hat sie überredet und hat ihr dort Hand aufgelegt und sie konnte in Zungen reden. Und von dieser Stunde an war sie nicht nur schwermütig, sondern sie konnte Gottes Wort, die Bibel, nicht mehr lesen. Und es kam viel, viel Not in ihr Herz. Ich möchte hier ganz klar reden, weil das Dinge sind, die wir nicht erst ein und zwei oder 20 Mal erlebt haben. Und es kam viel Not in ihr Herz. Ich möchte warnen vor den handauflegenden Schwestern, die durch die Lande ziehen. Es ist eine gottverbotene Sache. Gott redet ganz deutlich in seinem Wort. Es ging so weit, dass sie dann nicht mehr betete. Sie hatte eine Aversion vor dem Hören des Wortes Gottes und wollte nicht mehr in die Gemeinschaft der Kinder des Lichts. Sie wusste aber auch nicht, was es war. Und dann erlebte sie Tage, in denen bereitete sie schon einen Selbstmord vor. Das sind Kinder Gottes. Und da hinein hat mich der Herr gerufen. Nach einer gründlichen Seelsorge, nach ihrer Bitte, konnte ich sie freibeten von diesem ganzen Dreck der Finsternis. Als wir aufstanden, sagte sie, Onkel, jetzt weiß ich, dass die damalige frühere Freude Jesu wieder in meinem Herz ist. Und sie hat ganz wunderbar zum Herrn gerufen und dann sehr den Namen des Herrn gepriesen und gelobt. Es gab dann in der Familie noch ein manches zu bekennen wegen dieser Dinge. Sie schrieb mir in der zweiten Woche, ich habe diesen Brief hier, dieser Brief war besonders in einem Kuvert, in einem zweiten Brief enthalten. Sie schreibt, noch einige Zeilen nur an dich, stand obendrauf, nur an Onkel Werner. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin. Endlich kann ich wieder beten und meine Bibel lesen. Heute, ehe ich aufstand, nahm ich mir meine stille Zeit und der Herr Jesus hat sie nur gesegnet. Und ich durfte sein Wort verstehen, was ihr durch all die Zeit verschlossen war. Darüber bin ich sehr froh. Vielen Dank noch einmal für alles, was ich bekommen habe von dir. Ist nicht ganz richtig. Ist noch ein junges Menschenkind. Ich durfte auch anderen wieder Freude bereiten. In Jesu Liebe verbunden, grüßt dich herzlich deine Dorothea. So sieht's in den Herzen der Gläubigen aus, wenn wir nicht ganz klar und nüchtern bei Jesus sind. Das ist eines der Geschehnisse von mehreren, in die der Herr mich brauchen durfte, auch für seine Arbeit. Ganz wunderbar. Ich wollte das einfach erzählen, dass wir hier klar erkennen, dass der Feind einhergeht mit biblischen Aspekten und wir wissen nicht, man sagt, das steht doch in der Bibel. Ja, das, was in der Bibel steht, ist nicht das, was man hier heute anbietet. Ist wieder was anderes. Das ist eine ganz andere Sache. Das, was in der Bibel steht, anerkennen wir. Aber nicht das, was man hier uns feil bietet. Wir sind dem Herrn sehr dankbar, dass wir gerade erkennen dürfen, was sich hinter diesen Dingen verbirgt. Der Herr möchte uns ganz nüchtern und klar Klarheit schenken, nüchtern machen und vor ihm stehen lassen in diesen Dingen. Und dass wir bereit sind, auch hier die Dinge zu prüfen, dass wir fähig werden, die Dinge zu prüfen vom Wort her. Wir wollen nun Gottes Wort hören in der laufenden Wortbetrachtung und stehen im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 9 bis 11. Ich war in den letzten Stunden nicht da, aber ich glaube, dass Gott nicht an Personen gebunden ist, aber Gott selbst ist an sein Wort gebunden. Das ist das Interessante. Und wenn wir recht im Glauben stehen und wir erkennen, dass wir, jawohl, dass auch unser Gott an sein Wort gebunden ist, denn von seinem Wort kann er nicht mehr weg, dann lernen wir stehen im Glauben. Wir müssen Gott prüfen, ob er nicht die Fenster des Himmels auftue. Wenn wir ihn nicht prüfen, ohne ihn zu versuchen, können wir nicht feststellen, welch eine Fülle in Jesus ist, und zwar ganz frei von jedem Schwarmgeist. Herr Jesus liebt das sowieso nicht. Wir sollten das meiden. Nun, ganz wunderbar ist, wie Gottes Wort hier sagt, denn bei welchem diese Dinge nicht sind, der ist blind. Welche Dinge denn nun, die vorgenannt sind? Das erste ist, was in Vers 5 anfängt mit Fleiß, dass die menschliche Seite, dass wir Fleiß anwenden sollen, um, damit dieser Fleiß Gott zu dienen, Tugend wird, Zustand wird. Nicht nur eine einmalige Sache, nicht ein Strohfeuer, sondern dem Herrn Jesus zu dienen, soll Tugend werden in uns. Um in dieser Tugend bewährt zu werden, um hinzugelangen zu der ganzen Erkenntnis Jesu und seines Wortes. Weil wir dann bei ihm sind, und wenn wir in ihm sind und die Erkenntnis haben, dann werden wir nicht in der Erkenntnis des Christus tun, was wir wollen, sondern wir enthalten uns. Deshalb heißt es aus der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, von der Gottes Wort redet, Enthaltsamkeit von den Dingen der Sünde und meines eigenen Wollens und meiner Ich-Bezogenheit und des Erkennens aus meinem Sichtbild. Davon sollte uns der Herr bewahren, dass wir diese Enthaltsamkeit erkennen, die Gottes Wort hier meint. Wenn wir darin Enthaltsamkeit üben, dass wir nur das tun, was Gottes Wort uns heißt, dann werden wir in ein Ausharren geführt, das uns hineinbringt in den permanenten Zustand der Gottseligkeit in Menschen, die noch im Fleische sind. In dieser Gottseligkeit erleben wir dann echte Bruderliebe. Echte Bruderliebe ist nicht das, dass ich anerkannt werde, sondern umgekehrt. Und aus der Bruderliebe heraus und nur über diesen Bogen geht es dann in die Liebe des Christus. Und wenn wir in einem straucheln, dann kommen wir nicht in das nächste. Ist klar, wenn ich keinen Fleiß anwende, komme ich nicht in die Tugend. Und wenn ich schon Fleiß anwende und lasse mich aber nicht festigen auf dem Fundament des Christus beständiglich, wie heißt es hier? In allen Fleiß, dass wir allen, nicht nur Fleiß. Ich weiß nicht, was hier ausgeschlossen ist, wenn es heißt allen Fleiß. Wenn diese Dinge, die wir jetzt kurz besehen haben, wo diese Dinge nicht sind, der ist blind. Und ein Blinder, der kann schlecht sehen. Was sieht denn ein Blinder? Gar nichts. Nicht nur solche, die gar nichts sehen, weil diese geistlichen Werte nicht vorhanden sind, auch solche, die noch einen Schimmer haben, sind hier angesprochen. Die sehen nur noch ein ganz klein wenig, die können noch unterscheiden, wenn die Sonne scheint. Für die ist hier geredet, kurzsichtig. Die können nur noch ganz kurz sehen, dass es hell wird, aber sie können keine Konturen mehr erkennen, geistlich gesehen. Sie können das Wort nicht mehr erfassen. Warum denn? Weil sie nicht in der gottgemäßen Erkenntnis und darin in der Enthaltsamkeit gefunden sind vor Gott. Sie enthalten sich nicht in der Beschneidung des Herzens, darauf kommt es an. Das hat Gott vorgebildet im Alten Testament in der Beschneidung des Fleisches, und weil wir nicht mehr im Fleisch wandeln und nicht die Verheißung im Fleische haben, sondern himmlische Verheißungen, deshalb hat Gott uns neutestamentlich, und Paulus redet, insbesondere im Römerbrief von der Beschneidung des Herzens. Wir sollen alles abschneiden, was an unseren Herzen unecht ist, denn aus dem Herzen kommen hervor allerlei böse Gedanken, bestätigt Gottes Wort. Nun beschneid's mal richtig ordentlich durch Jesus und gib dir mit Mühe, dass jedes Stück abgeschnitten wird, was dir Mühe macht im Umgang und in der Tugend zu sein bezüglich Erkenntnis und enthaltsam vor unserem Herrn Jesus Christus. Blind, kurzsichtig. Dann kommt eine ganz furchtbare Sache. Ich bin noch nie fertig geworden mit diesem Satz. Der beschäftigt mich schon Jahre. Ich möchte es gleich sagen, wie es ist. Das ist eine fürchterliche Sache. Ich möchte nicht sagen, dass ich darüber besondere Erkenntnisse habe. Ich möchte nur sagen, ich stehe immer wieder davor und komme nicht ganz klar. Aber es steht da und es ist so. Das heißt, die Reinigung ihrer vorigen Sünden vergessend. Ich möchte es noch deutlicher sagen, die haben ihre Bekehrung vergessen. Nun, das steht alles in einem Satz. Der nimmt Bezug auf die Mitteilungen von Vers 5 und 6 und 7. Wer nicht darin gottgemäß wandelt, der hat seine Bekehrung vergessen, sagt Gottes Wort. Nun, wie es in einem Kinde Gottes aussieht, der die Bekehrung vergessen hat, das können wir uns vielleicht vorstellen. Wir sind ja vergessliche Menschen. Das kommt mal vor, dass man schon mal die Bibel liegen lässt. Unter Kindern Gottes kommt das vor. Wenn wir, sei es in der Cordierstraße oder da, wir finden immer wieder Bibeln, da müssen wir von rein gucken, ob ein Name drin ist oder ob eine Mitteilung oder ein Brief enthalten ist, dass wir erkennen, wen können wir diese Bibel wieder zustellen, dem Besitzer übereignen. Nun, ich möchte nicht sagen, dass mir das nicht passieren würde, aber es ist mir bisher, in Herrn sei Dank, noch nicht passiert, dass ich die Bibel habe liegen lassen. Irgendwo und habe sie gesucht, das war noch also noch nicht da. Nun, der Herr möchte Gnade schenken und möchte uns bewahren, dass wir ja nicht vergessen, dass wir solche sind, die zu Jesus gekommen sind. Stellt euch mal vor, mit was wir unseren Kopf und das, was in ihm scheinbar sein soll oder ist, ausfüllen, bis wir vergessen haben, dass wir Kinder Gottes sind. Denn unsere Gotteskindschaft beruft sich einzigartig auf die Vergebung der Sünden. Paulus spricht und redet sie an. Sie haben die Reinigung ihrer Sünden vergessen. Furchtbare Sache. Ich möchte das Ding nicht weiterentwickeln, weil es einfach grausam für mich ist. Wir haben in 1. Johannes Brief 2, gar nicht weiter dahinter, gleich zwei, drei Seiten weiter. 1. Johannes Kapitel 2, da haben wir die Verse 11 und 12. Jetzt merken wir schon was, mit was unsere Herzen und unsere Köpfe angefüllt sind, wenn wir, wie es hier heißt, die Reinigung von unseren Sünden vergessen haben. Wer seinen Nächsten oder seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil nicht das Licht, beachten wir, nicht das Licht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Wisst ihr, was Augen verblendet, wenn du blind wirst? Finsternis, Sünde. Hatten ja die das vergessen. Jetzt kommt der Vers 12. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, nicht um unseretwillen, sondern um seines Namens willen. Es geht gar nicht um uns, hast schon gemerkt. Dass es auch in unserer Jesus-Nachfolge nicht um uns geht, sondern es geht um den Herrn der Herrlichkeit, um den kostbaren Namen Jesu. Um den Namen Jesu geht's. Wir kommen weiter. Darum, weil es solch einen Zustand gibt, dass wir vergessen können, dass der Herr uns die Sünden vergeben hat, darum heißt es nun, deswegen, Brüder, befleißigt euch umso mehr. Ich blende wieder zurück in den Vers 5, da hieß es, was sollen wir anwenden? Allen Fleiß. Ich weiß nicht, aber Gottes Wort nimmt zu. Ich soll allen Fleiß anwenden und dann später heißt es, da wird das gesteigert in Vers 10, wir sollen immer mehr uns befleißigen, obwohl wir schon alles dran setzen im Fleiß. Geht das überhaupt? Ja, wir erkennen eben unseren Mangel, dass wir nicht uns Gott zur Verfügung stellen, wie er es will. Weil wir eben nicht allen Fleiß anwenden. Weil wir eben das nicht tun, wie Gottes Wort es sagt. Weil wir eben nicht so wandeln, wie er das will. Und jetzt kommen wir auf eine mächtige Mitteilung. Eure Berufung und Erwählung festzumachen, heißt es hier in der Elberfelder. Im Urtext heißt es, durch edle Werke festzumachen. Habe überlegt, was das ist, edle Werke. Ist ganz einfach. Das sind die Mitteilungen von Vers 5 bis Vers 8 oder 7. Das sind die Dinge, die wir gelesen haben. Fleiß, Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottseligkeit, Bruderliebe, Liebe. Das sind die Dinge. Die Berufung und Erwählung, die geschehen ist durch edle Werke, Fleiß, Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottseligkeit, Bruderliebe, Liebe, festzumachen. Nun, wir kommen zum Ersten. Und das ist die Berufung. Römer 8, Vers 28. Lasst uns lesen. Römer 8, Vers 28 sagt uns ein vernehmliches Wort darüber. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, nicht vermuten, nicht hoffen, nicht meinen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, jetzt kommt etwas, die nach Vorsatz berufen sind. Müssen wir was drüber sagen, ganz gewiss. Über diesen Satz. Die nach Vorsatz berufen sind. Wisst ihr, weil wir überhaupt kein Recht hatten, die Herrlichkeit Gottes zu sehen und zu schauen. Weil wir gar nichts, aber auch keiner der Menschenkinder etwas an sich hatte, das Gott verlockt hätte, in die Gemeinschaft des lebendigen Gottes zu kommen. Da hat Gott einfach aufgehört, die Sündhaftigkeiten der Menschen anzuschauen und er hat sich selbst vorgesetzt, er hat einen Vorsatz getroffen. Nun, wer will Gott hemmen in einen Vorsatz, den er sich selbst vorsetzt? Vorsätzlich hat Gott gesagt, ich berufe. Ich berufe Menschen in die Herrlichkeit Gottes. Das ist ein Vorsatz. Vielleicht haben wir uns auch schon Vorsätze genommen. Wir warnen, in den Dingen der Nachfolge Jesu und des Glaubens uns Vorsätze zu machen. Wisst ihr warum? Weil wir sie nicht einhalten können. Ganz klar. Hör auf mit deinen Vorsätzen, Quatsch, alles Unsinn. Wir begegnen das immer wieder in den Aussprachen der Seelsorge, einen Vorsatz machen. Ab morgen wird gespart. So ungefähr. Du kommst nie zu einem Millionär, das sage ich dir. Hör auf mit deinen Vorsätzen. Wandle dem Herrn Jesus mit dem nach, was er dir gegeben hat. Egal was es ist, du darfst Gott dienen mit all dem, was er dir gegeben hat. Aber er will nicht, dass du ihm dienst mit dem, was er dir nicht gegeben hat. Nicht wahr? Herr Jesus will nicht, dass du ihm Millionen gibst, wenn er dich gar nicht erst vorher zum Millionär gemacht hat. Der Jesus hat dich zu einem Kind Gottes gemacht. Diene ihm mit der Gabe, die er dir gegeben hat. Versuche nicht, dass du ein Evangelist wirst, wenn er dich zum Hirten gemacht hat. Versuche nicht, Hirte zu sein, wenn du ein Evangelist bist. Versuche nicht, ein Lehrer zu werden, wenn er dich gar nicht dazu berufen hat. Nun, das sind Vorsätze. Vorsätze Gottes. Wir machen das dummerweise machen wir es nach. Gott hat uns nicht erlaubt, uns Vorsätze zu machen, sondern er hat uns erlaubt, in seine Nachfolge zu treten und über unseren Zustand täglich vor dem Herrn auf unseren Knien zu liegen und vom Herrn im festen Glauben zu bitten. Wisst ihr, was mir drüben in der Ostzone ist ein furchtbares Wort, die mögen das da drüben nicht, ich weiß nicht warum. Die fühlen sich beleidigt, obwohl das immer, wenn ich auf dem Atlas gucke, immer wieder das Gleiche ist. Ich kann da keinen Westen drin erkennen. Das ist mir ganz klar geworden, vom Wort her, beim Lesen der Schrift, wie mir es noch nie klar war, die Nachfolge Jesu zeichnet sich im Glauben nur darin aus, dass wir unbeständig und ohne stärker und schwächer, ohne schwächer zu werden, ohne auf und ab, unentwegt bei ihm bleiben. Das ist Glauben. Wenn wir das tun, unentwegt bei Jesus, bei seinem Wort bleiben, wenn wir unentwegt im Gebet bleiben, ich weiß nicht, wie dein Gebet aussieht vor dem Herrn, der Jesus sieht es ja. Der weiß, ob du jeden Tag auf den Knien bist. Der weiß das. Ich weiß das nicht, aber der Herr Jesus weiß es. Keine Vorsätze machen. Beten, sagt er. Betet alle Zeit. Nicht, er sagt nicht, macht euch alle Zeit Vorsätze. Nein, nein, die können wir sowieso nicht einhalten. Hören auf. Wir sollen Beter werden. Darauf kommt es an. Und wenn wir Beter sind, dann sind wir in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gottes. Und wenn wir darin bleiben, bleiben wir in ihm. Das ist das Bleiben in ihm, in Jesus. Muss man machen. Kein Vorsatz, aber in ihm bleiben. Das dürfen wir, das können wir. Nein, niemand kann sagen, ich kann das nicht. Brauchst nur zu machen. Wir sind zu allem fähig, zu allem Bösen. Muss man mal eine Sünde nennen, zu dem wir nicht fähig werden. Zu allem. Können wir nicht sagen, wir wären nicht dazu fähig zu beten, in ihm zu bleiben. Das ist Glauben, bei ihm bleiben. Durch diese Gemeinschaft im Gebet und im Lesen seines Wortes und im Besuch der Stunden in der Verkündigung haben wir den Ausdruck der Gemeinschaft. Das ist doch ganz klar, wenn ich, mir kann niemand sagen, wenn ich mit einem Schornsteinfeger zusammen zu tun habe, dass ich kann noch solch einen weißen Rock haben, der wird, wenn ich das Handwerk tue, da werde ich schwarz. Das fährt einfach ab. Das ist umgekehrt beim Bäcker so. Nicht wahr, wenn ich mit Mehl umgehe, ich kann mich noch so vorsehen, da werde ich ich werde sehen, da bin ich überall, habe ich weiße Flecken und Zeug. Und so durch die Gemeinschaft mit dem Mehl werde ich weiß. Aber nicht im Herzen. Das ist eine äußerliche Sache. Durch die Gemeinschaft mit Jesus wird mein Herz gereinigt, darum geht's. Gemeinschaft. Wir müssen uns Jesus aufzwingen. Weißt du, festhalten, Herr Jesus, hier bin ich. Und dann dran geblieben, nicht mehr fahren gelassen. Wie der Jakob am Jabbok. Als er mit diesem Engel kämpfte, ich lass dich nicht, der hat ihn festgehalten. Oh, der Jakob war ein harter Knochen, das sage ich euch. Aber der hat mich festgelassen, der musste mir segnen. Ja, so sollten wir vor uns, das ist Glauben, Geschwister. Nicht mehr nachlassen. Ich lass dich nicht mehr, kannst machen. Die hatten die Sehne gezerrt. Das macht nichts, ich lass dich nicht, sagt er. Du kannst machen, was du kannst mir alles zerren. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Der hat ihn gesegnet. Den hat ihn gelassen. Er war gesegnet. Also lasst euch doch segnen, ganz egal, wie die Menschheit über uns redet und denkt. Lasst die nicht, den Herrn im Herzen. Lasst die nicht. Habt nicht lieb die Welt. Nein, wendet euch ab von den Dingen, die nicht Christus heißen. Geht hin zum Herrn, er wartet darauf. Lasst euch tief segnen in all den Segnungen, die er bereithält für dich und für uns alle. Oh, für alle ist Jesus am Kreuz gestorben. Er hat für dich geblutet, musst drüber nachdenken. Jesus hing am Kreuz für dich. Weißt du, was das heißt? Jesus am Kreuz für dich. Weil er dich persönlich so lieb hat. Und das ist das Herrliche, dass Jesus Christus, obwohl er für alle Menschen am Kreuz hing, aber für jeden einzelnen Menschen ein besonderes Werk der Erlösung am Kreuz vollbrachte. Ja, das ist ein persönlicher Heiland, den muss man persönlich haben, den kann man nicht global haben. Ich kann den nicht global besitzen, dass ich sage, ich wohne auch in der westlichen, in der ich, deshalb habe ich Christus. Nein, nein, das hat nichts mit Christus zu tun, wenn ich im christlichen Abendland wohne oder in der christlichen Partei bin. Nein, nein, da so geht's nicht. Wir müssen Jesus, weil er als persönlicher Heiland gekommen ist, auch für mich ganz persönlich am Kreuz das Werk der Erlösung vollbracht hat, so muss Christus persönlich im Herzen wohnen. Wodurch wohnt er? Steht geschrieben. Durch? Ja? Dass der Christus wohne in euren Herzen durch? Durch Glauben. So steht es wörtlich geschrieben. Ja, natürlich ist das Werk des Heiligen Geistes. Das war die göttliche Seite. Wir hatten jetzt die menschliche Seite gemeint. Die menschliche? Durch Glauben. Das ist Glauben. Dass wir ihn wohnen lassen. Das ist ja ganz klar. Wenn ich wohne auch irgendwo hier in Frankfurt. Viele wissen das, wo ich wohne. Nun, wenn ich vom Flur anfange und baue reihenweise die Backsteine bis oben an die Decke, Zimmer um Zimmer, dann kann ich zu dir sagen, kannst mich mal besuchen. Du kommst nicht rein. Das ist das Bild, wenn wir andere Dinge in unseren Herzen haben, außer Christus. Nicht wahr? Da haben wir lauter Geröll drin und sagen, Herr Jesus, ich habe gehört, du wärst Fülle. Ja, von was sind wir erfüllt? Und Christus kann uns erst erfüllen, wenn wir die Dinge, die die Gemeinschaft mit Jesus behindern, hinaustun aus unseren Herzen. Christus kann nicht Gemeinschaft haben mit den sündlichen Dingen, mit den Dingen, die Gott nicht geheißen hat. Erst wenn wir bereit werden, uns als Gefäße zu entleeren, dann kann er uns füllen. Kannst du mal versuchen, wenn du einen Pottich hast und der ist voll Wasser, dann kannst du noch ein bisschen was draufkippen. Da bringst du nichts mehr rein, das läuft über. So ist es, wenn wir uns nicht entleeren von den Dingen der Sünde und wollen von Christus angefüllt sein. Das ist an sich ganz einfach. Der Jesus hat das den Israeliten immer anhand von Gleichnissen und Beispielen dargetan, mit dem Unterschied, die verstanden es nicht. Dann hat er die Gleichnisse gleich noch ausgelegt und dann konnten sie es trotzdem noch nicht verstehen. Und dann kamen die Jünger und die haben manchmal noch ärger, dümmer gefragt wie das Volk. Und da sagt er, seid ihr auch noch unverständig. Ja, das ist unser Bild, nicht wahr? Dass wir das ganze Wort Gottes und die ganze Fülle in Jesus haben. Und wir tun gerade so, als wenn wir es nicht hätten. Nicht wahr? Aber wie kommt das? Im Augenblick, wo wir nicht im Fleiße, in allem Fleiße, in der Tugend, und wir kennen die Reihenfolge, gesehen werden, und dann haben wir andere Dinge drin. Ist doch ganz klar. Gott hat uns durch seine Güte und Gnade in unseren Wohnungen, wo wir wohnen, genehmigt, in unseren Wohnungen selbst zu wohnen, aber nicht in unseren Herzen. Da will er wohnen. Das ist der Unterschied. Und wenn wir selbst in unseren Herzen wohnen, dann kann er nicht drin wohnen. Wir müssen frei werden von uns selbst, von unseren Regungen, aus denen so viel fauliger Schlamm kommt. Das war die Berufung. Jetzt kommen wir zur Erwählung. Gibt es zwei Erwählungen. Erstens Israel, 5. Buch Mose. 5. Mose 7, einen Vers 6. 5. Mose 7, das ist die Erwählung Israels. Das ist ein wunderbares Volk, das Volk Israel. Den haben wir viel zu verdanken, das kann ich nur sagen. Wenn man es auch nicht versteht. 5. Mose 7, Vers 6. Denn ein heiliges Volk bist du, Jehova, deinem Gott. Dich hat Jehova, dein Gott, erwählt. ihm zum Eigentumsvolke zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Es war zu Israel geredet. Wir lesen im Neuen Testament die Gemeinde des Herrn, 2. Thessalonicher 2. Vers 13. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Seligkeit in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Und jetzt kommt es nochmal, wozu er euch berufen hat. Berufung und Erwählung, bitte. Wir haben es. Euch, jetzt sind wir dran, uns, wir. Wir sind berufen, deshalb sagt Gottes Wort, viele sind berufen. Alle Menschen, für die Jesus am Kreuz hing, die sind berufen. Muss man mal sagen, wer da nicht dabei wäre. Aber wenige sind auserwählt. Ihr seid auserwählt. Alle, die das Zeugnis Jesu haben. Alle, die reingewaschen sind. Die sich haben reinwaschen lassen. Euer Jesus hat dich nicht reingewaschen, wo du es nicht wolltest. Der konnte dich erst dann reinwaschen, als du bereit warst, zu sagen, ja, ich will. Oh, Herr Jesus, ich will, bitte wasch mein Herz rein. Wisst ihr, genauso ist es mit der Wohnung in Fülle in unseren Herzen. Das geschieht erst, wenn wir sagen, Herr Jesus, jetzt kommt einer, das ist ein schwerer Bursche, der jetzt auf den Knien zu dir kommt. Da ist manches, da ist so vieles, was ich dir jetzt bringen will. Ich bin zwar Kind Gottes, aber ich möchte ein Leben in Heiligung des Geistes leben. Ich möchte eine tiefe Gemeinschaft haben mit dir. Oh, ich möchte bereit werden, wie du das getan hast, Herr Jesus. Ich möchte dir ähnlicher werden, damit ich diese tiefe Gemeinschaft haben kann mit dir. Herr Jesus, mach mich bereit, dass ich tragen kann. In Stille. In Stille tragen. Dass ich geschlagen werde. Wir kennen das Prophetenwort. Was sind das für Wunden? Das sind die Wunden, mit denen ich geschlagen worden bin im Hause derer, die mich lieben. Das ist ein Ausspruch prophetisch über Jesus Christus. Im Hause derer, die ihn lieben, die haben ihn geschlagen. Jawohl, das sind wir. Mit jeder Sünde haben wir Jesum geschlagen. Und er trug's. Er hat nicht geklagt, er trug's. Jesus ähnlicher werden. Oh, das ist eine wunderbare Sache, wenn du das erfasst hast. Dass wir geschickt, dass wir berufen sind, Christus ähnlicher zu werden. Durch Glauben. Fleiß anwenden, dass es zur Tugend wird, um in die tieferen Erkenntnisse Gottes zu kommen, um die Erkenntnis nicht zu nehmen, um mir selbst damit zu dienen, nicht, dass ich die Erkenntnis nehme, um damit wieder etwas zu sein, sondern um zu dienen, um enthaltsam zu werden und darin auszuharren, damit ich von Gott her in der ganzen Gottseligkeit gefunden werde und zur Bruderliebe und durch die Bruderliebe, zur Liebe des Christus hindurch zu dringen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr, wenn ihr es tut, so werdet ihr niemals straucheln. Interessant ist, Van Es hat übersetzt, dann werdet ihr niemals sündigen. Das stimmt aber nicht. Wir merken jetzt, wie wichtig es ist, dass ordnungsgemäß übersetzt wird. Van Es übersetzt, dann werdet ihr niemals sündigen. Die Bibel sagt nicht, dass wir sündlos sind. Wir haben keine Sündlosigkeitslehre zu vertreten. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns. So sagt es Gottes Wort. Natürlich sollen wir die Sünde hassen, aber wir werden nicht sündlos, denn das ist nicht Lehre des Neuen Testaments. Vielleicht spüren wir das hier. Niemals straucheln ist was anderes wie niemals sündigen. Es gab mir zu denken. Wir sehen, dass die Übersetzungen unvollkommen sind wie wir. Vollkommen ist nur Gottes Wort. Und je mehr ich übersetze, umso schwieriger wird es auch. Und so weiter komme ich vom Zentrum Christus ab. Je näher ich also zum Zentrum komme, umso näher komme ich zu Christus, weil er das Zentrum ist. Umso klarer wird es auch. Denn also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wir sollten das so verstehen, denn also, wenn das, was wir nun hier gelesen haben, von Vers 5 bis 7 und dann von 9 ab, wenn das so geschieht, dann wird uns reichlich der Eingang geöffnet durch das Auftun der Tür im Himmel. Großen Eingang. Das ist ein Unterschied, ob ich mich durch einen schmalen Spalt zwängen muss, wo ich bald nicht durchkomme, oder ob Gott mir eine Tür auftut, reichlich, gewaltig aufgetan, ohne Hindernisse, gibt es kein Klemmen, gibt es kein Reiben in dieser Angelegenheit. Nicht wahr? Von Gott her ist alles gegeben in der gottgemäßen Fülle. Wenn wir Reibung haben, dann ist eine Auseinandersetzung da in unseren Herzen. Wenn diese Reibung nicht durch den durch Jesus Christus am Kreuz vollbrachten Sieg in Anspruch nehmend überwunden wird, durch unseren Glauben, durch unsere Haltung, die Glaubenshaltung, gibt es einen Kampf, den Gott nicht will. Gott will Kampf. Kinder Gottes, die nicht im Kampf sind, da stimmt was nicht. Aber Gott will uns nicht im Kampf haben, damit wir rechte Kampfhähne wären. Das nicht. Sondern Gott will, dass wir den Kampf des Geistes kämpfen, um die Machtmittel des Fleisches, die der Feind benutzt, an uns zu überwinden durch, das ist das Böse, durch das Gute, durch den Geist, durch das Nahesein in Christus. Das muss geübt werden. Wir sollten nicht üben, im Fleische zu kämpfen, sondern wir sollten üben, im Geiste zu siegen. Weil der Sieg Jesu im Geiste geschah, obgleich er ausgetragen wurde, wie bei uns, im Fleische. Der Jesus hing im Fleisch am Kreuz. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist gekommen im Fleische. Im Fleische. Und bei uns und in uns ist der Kampf im Fleische. Paulus redet davon, dass der Kampf zwar nicht gegen das Fleisch ist, nicht wider Fleisch und Blut, aber dieser Kampf findet in unserem Fleische statt. Und weil wir im Fleisch sind, sind wir immer die Dümmeren. Und furchtbar dumm sind wir, wenn wir dann diesen Kampf aufnehmen, ohne Inanspruchnahme des Sieges Jesu. Der Jesus hat für uns den vollkommenen Sieg errungen am Kreuz. Das ist eine Glaubenssache, Geschwister, das ist eine Glaubenssache. Nehmt diesen Sieg Jesu vollkommen. Ihr werdet sehen, was passiert. Verbindet das mit einem Demütigen vor dem Herrn, ein Bitten um Erfüllung eines gottgemäßen Glaubens. Das gibt Mut. Das gibt ungeheuerlich Mut. Da geht's vor. Da kann dann, müsst nur aufpassen, dass er nicht gerade den Feind verwechselt mit den Geschwistern. Wenn ihr zuschlagt, dass ihr nicht euer Nächsten dann trefft. Sondern wir sollen im Geiste kämpfen, damit der Sieg in Anspruch genommen wird, der durch Jesus gegeben ist. Durch die Mittel, die wir von Vers 5 bis 7 vorgebildet finden. Und hier nun die Krönung haben, dass wir einen reichlichen Eingang, hoheichlich in Fülle wird uns dargereicht werden, selbst der Eingang in die Herrlichkeit bei unserem Herrn, das ist das Ziel. Wunderbar. Es ist vielleicht so darzustellen, dass es Errettete gibt, die sind errettet wie durchs Feuer. Matthäus 6, Vers 2. Die sind zwar gerettet, aber müssen es so vorstellen, haben einen Strick um den Bauch und auf der anderen Seite haben sie eine Tuchwinde und da ziehen sie den durch den Brandherd. Der saust zwar durch die Sparren noch raus, die Klamotten verbrennen, ist klar, alles Irdische bleibt zurück. Er ist zwar gerettet, aber der hat nichts mitgebracht. Der Jesus will aber, dass wir etwas mitbringen, aber nichts Irdisches, nein, wieder nichts. Deshalb sollten wir keine Versuche starten, Millionär zu werden. Nein, so nicht, sondern wir sollten unser Konto, ein dickes Konto im Himmel haben, dass wir dort dichtig sparen. Mit all dem, was der Herr uns gegeben hat, soll niemand sagen, wenn jemand unter uns ist, als Kind Gottes, der nicht weiß, wie er das macht, ich bin gern bereit, ihm da praktische Anleitung zu geben, er wird sich nicht beklagen können. Ich sage es jetzt schon. Und wenn wir den Eingang in des Himmels Helligkeit haben, ihr werdet staunen, was dort oben angesammelt ist. Ihr kommt aus dem Staunen nicht raus. Die Garantie übernehme ich. Das sage ich euch. Lebt für den Herrn diese kurze Zeit, die wir für ihn noch da sein dürfen. Dass wir diese Freude in Jesus haben, dass wir jeden Dienst freudigen Herzens tun. Wir wissen, für wen wir es tun. Für unseren Herrn. Und er ist bei uns. Er ist in uns. Er lebt in uns. Jesus lebt in uns. Jawohl, diesen Bezug brauchen wir. Freudigen Herzens, frohen Herzens. Dass wir dem Herrn Jesus gestatten, Herr zu sein. In jedem Gebiet unseres Lebens. Nicht nur in einem Teil. Da geht der Kampf los, bei dem wir keinen Sieg haben. Das ist ganz einfach. An sich sind die Spielregeln göttlichen Lebens und der Gemeinschaft mit dem Licht ganz einfach. Dann wird der Herr uns nicht fruchtlos sehen. Wir werden nicht fruchtlos sein, sondern wir werden fruchtbar sein, zu dem wir gesetzt sind von Gott her. Ich glaube, dass diese Worte, die wir hier haben, noch Anlass geben. Ich bitte um eine rege Beteiligung, weil solches dem Herrn Jesus wohlgefällig ist. Wir wollen die Dinge vom Wort und auch von einem fragenden Herzen bewegen lassen, durch den Geist Gottes, damit das Gefragte und Geredete den Hörenden zur Gnade reiche. So steht geschrieben. Und der Jesus möchte uns führen in die ganze Fülle der Erkenntnis. Nicht nur erkennen, dass Jesus am Kreuz gelitten hat, das ist eine wunderbare Erkenntnis. Das ist die rettende Erkenntnis. Aber der Jesus will uns nicht bei der Errettung haben, das ist die Milch. Er will uns nun, nachdem wir errettet sind, da will er Kämpfer aus uns haben. Die brauchen keine Milch. Die brauchen ganz was anderes. Die brauchen ordentliches Kommissbrot. Ein Stück Speck dabei. Ordentliche, feste Nahrung. Was man nicht dem anbietet, der nun gerade zum Leben gekommen ist. Baby, sondern wir sollen fest erstarken in der Nahrung, die Gott uns gibt, damit wir kampffähig werden. Wir könnten die besten Stiefel haben, die besten Waffen als Soldaten. Wenn man denen nichts zu essen gibt, dass die aushungern und laufen darum wie die Regenwürmer, dann würde nie ein Kampf gewonnen, das ist ganz klar, nicht wahr? Wir brauchen die rechte Kost, um geistlich dazustehen, um zu leben, das Lebensbrot Jesus zu haben, durch sein Wort. Das müssen wir haben, das brauchen wir. Der Jesus gibt es in Fülle. Wie komisch wären wir, wenn wir das nicht nehmen würden, wenn wir uns einfach von anderen Dingen, von unseren eigenen Gedanken leiden lassen. Ist doch albern, nicht wahr? Wie albern sind wir doch. Was haben wir alles in unserem Leben schon auch für einen sinnlosen Kampf gekämpft? Wenn wir nur 5%, ach nur 2% von diesem Kampf, der nicht geistlich war, genommen hätten und hätten einen geistlichen Kampf gekämpft, was glaubt ihr, welch ein Sieg offenbar wäre in der Gemeinde Jesu? Nur 2% von dem fleischlichen Kampf. Es spiegelt unseren Glauben wieder. Dass wir meinen, Herr Jesus käme nicht zurecht, wenn wir nicht fleischlich dreinschlagen. Wie der Petrus. Der zog das Schwert. Er sagt, jetzt wollen wir mal klare Fronten schaffen. Und schlug zu. Und er haut diesen Malchus das Ohr an. Schlagt das Ohr am Boden. Warum? Weil er fleischlich kämpfte. Das Ohr liegt da. Und der Jesus möchte nicht, dass wir einander verwunden durch unseren fleischlichen Kampf. Und der Herr Jesus das wieder verbinden muss, was wir verursacht haben als Schaden durch unseren fleischlichen Kampf. Sondern er will uns gebrauchen in seiner Arbeit nach seinem Wort, wie er es gesagt hat, wie er es geredet hat. Damit wir brauchbar, damit wir fruchtbar werden. Ich meine, ich lache gern auch mal, das möchte ich nur sagen. Ich lache auch mal laut. Manchmal muss ich über mich selbst lachen. Aber das macht nichts. Da dann gibt dieser Welt auch hier einen Stock höher. Die werden jetzt auch oben lachen. Das ist aber ein bitteres Lachen. Sie spielen Theater dort oben. Der Jesus will nicht, dass wir Menschen der Theatralik werden, sondern Menschen der Realität. Denn wenn Herr Jesus kommt und ins Heim führt, dann ist das kein Theater, das möchte ich sagen. Das ist Realität. Und wir wollen uns jetzt schon üben, Menschen zu werden, die Christus, für die sein Wort Realität ist. Etwas Herz besteht in dem Opfer seines Sohnes, dass wir auserwählt sind, heißt es in ihm, in Christus, nicht in uns. Also nicht uns, sondern in ihm. Und weil wir in ihm sind, haben wir, und er lebt, haben wir Leben. Durch Christus. Nicht, dass der Herr Jesus oder dass Gott von alters her eine Berufung geschaffen hat, indem er gesagt hat, der Broker mal und so. Nein, die Berufung, der Vorsatz Gottes berief sich oder verlief in der Festlegung des Herrn, seinen Sohn leiden zu lassen, ihn im Fleische hier auf diese Erde herabzusenden. Deshalb sind wir auserwählt in ihm. Wenn wir das weglassen, kommen wir auf was anderes. Aber wenn wir das anerkennen, was geschrieben steht, dass wir auserwählt sind in ihm, dann ist die Linie klar. Nicht in uns. Wir haben die Auserwählung nicht in uns, sondern in Christus.
Ja, das war nicht meine Frage. Meine Frage war jetzt, ob diese Auserwählung in Christus schon vor den Zeiten in Gottes Plan war.
Ja.
Also es stand schon vor den Zeiten fest, dass ich einmal auserwählt sein werde. Oder du.
Ja,
oder
du darfst nicht. Hermann. Du darfst
in Christus.
Nein.
Das interessiert mich.
Nein, die Auserwählung vor Zeiten geschah in Christus, nicht in uns.
Ja, ja, in Christus.
Und als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Und da hinein sind wir nun wiederum berufen. Und wenn wir zu ihm kommen, auserwählt. Aber nicht, dass Gott vor Zeiten gesagt hat, da kommt einmal einer, der hat eine Brille, der heißt Broger und so. So nicht. Sondern der Vorsatz Gottes von Ewigkeit her war, in seinem Sohne schenkt er einen Heils, einen Gnadenerlass, in den Menschen dann errettet werden. Ich möchte hier nur am Wort bleiben. Ich möchte auch nicht auf die Frage eingehen, hat nun Gott, wenn er auch sich dieses nicht vorgesetzt hat, uns nun damals zu erwählen, wie käme die nächste Frage, hat er es denn dann gewusst? Da möchte ich aber nichts dazu sagen, weil die Bibel Gottes Wort über diese Frage nicht redet. Ich bin dazu nicht autorisiert zu sprechen.
Da doch die Lehre von der Prädestination von Calvin ist die, glaube ich. Die Calvinisten sind
schon da. Und zwar haben wir die schon auch im Wort Gottes verankert. Nur nicht in der Weise, dass wir sagen, wir waren in Vorzeiten waren wir mit unserem Namen, sondern in Jesus, in ihm, in Christus.
Ja, eine andere Sache. Es steht auch im Anfang vom Johannesevangelium steht auch, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das muss ja auch ganz am Anfang, im Anfang war das Wort. Ich weiß jetzt nicht genau. Wie
Johannes 1, ja. Anfang, von dem wir gesprochen haben, der ist noch weiter vorher, als der Anfang, als das Licht Jesus in die Finsternis, in diese Welt geschienen hat. Das geht zurück auf die Schöpfung, 1. Mose 1, 2, dahin geht das. Aber den Anfang, von dem wir, dass wir auserwählt sind in ihm, in Christus, der geht weiter, noch weiter zurück als die Schöpfung dieser Erde nach 1. Mose 1. Darum, das sind die zwei Dinge. Verstehst du? Als Gott sich mit der Menschheit beschäftigte, das ist ein anderer Zeitabschnitt, als er sich mit seinem Sohn beschäftigte, um ihn zum Erlöser zu machen. Das greift vielleicht Millionen Jahre voraus. Nach menschlichen Worten. Es mag vielleicht nicht in Millionen Jahren ausgedrückt sein. Ich bediene mich hier der menschlichen Sprache, weil die Bestimmung seines Sohnes zum Erlöser in einen Zustand von Gott her vorgesehen war, der nicht im zeitlichen, sondern im Ewigkeitszustand verlief. Und in diesem Ewigkeitszustand hat Gott in einem Abschnitt das Zeitliche hineingestellt. Und in dieser Zeitlichkeit sind wir dann zuvor bestimmt. Aber vor dieser Zeitlichkeit hat Gott seinen Sohn in Ewigkeit bestimmt, dass wir auserwählt werden sollen in ihm. Das sind diese beiden Anfänge. Das?
Alle Menschen
erretten werden.
Das heißt, viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Er hat jetzt von den Auserwählten haben wir eben gesprochen. Also ich muss das nicht alle auserwählen.
Ihm. Auserwählt in ihm. Damit wird offenbar, dass die Berufung, oder dass zwar alle berufen sind, aber nicht alle sind auserwählt. Deshalb sagt Gottes, viele berufen, wenige auserwählt. Die wenigen deutet heute hin auf die Gemeinde. Alle Menschen, Gott hat alle Menschen in die Berufung des ewigen Lebens gestellt. Durch ihn, durch Christus. Diesen Ratschluss hat Gott vor Johannes 1 schon festgelegt, schon vorher. So, dass wir die Dinge trennen müssen, was Christus ist, was Gott in Christus getan hat, und nachdem nun das Licht in die Finsternis, das ist Erdengeschichte, in diese sind wir dann hineingebettet. Und alle Menschen in der Erdengeschichte sind berufen zum Leben. Aber nur die ihn annehmen, auserwählen. Also es rendiert sich, ganz bei Jesus zu sein. Dann heißt es viele und dann wenige. Und diese Redewendung viel und wenig gebraucht Gott immer wieder für diese Definitionen.